Guten Morgen miteinander. Morgen, ja. Ja, wenn wir die Bilder so gesehen haben von all den Roots, die wir in der Gemeinde haben, dann verbergen sich ja dahinter Geschichten, Lebensgeschichten, viele Ereignisse, viele Jahre gemeinsam. Und wenn so Menschen zusammenfinden, dann kann man ja sich fragen, ist das oder war das Zufall oder war das Bestimmung? Und wir Christen, wir glauben ja nicht an Zufälle, aber wir glauben daran, dass uns Dinge zufallen im Leben, dass uns Gott etwas zufallen lässt, dass Gott uns Gutes zufallen lässt. Im Jakobus steht, alles, was gut und vollkommen ist, das kommt von Gott, dem Vater des Lichts. Wir glauben, dass das Gute in unserem Leben uns von Gott geschenkt ist. Es ist uns zugefallen. Wir glauben, dass Gott mit seiner Fürsorge in unserem Leben am Wirken ist. Wir glauben, dass Gott sogenannte Zufälle schenkt und vorbereitet, um uns zu beschenken und zu segnen. Und wir glauben auch, dass Gott Menschen benutzt, die er gebraucht, um uns etwas zufallen zu lassen. Und die Geschichte von Ruth, das ist eine Geschichte, wo Gott Ruth und Naomi etwas zufallen lässt. Und wo er Menschen gebraucht, um das zu tun. Und heute möchten wir eintauchen in diese Geschichte und sie wird uns gelesen in mehreren Teilen, damit wir den Gesamtzusammenhang haben und gelesen wird sie uns von Timon Aschlima. Darf ich dich bitten, Timon? Ja, das geht heute schnell zur Sache.
Genau, Ruth 2.1. In Bethlehem wohnte ein Mann namens Boas, der aus derselben Sippe stammte wie Naomis verstorbenen Mann Elimelech. Boas war wohlhabend und einflussreich. Eines Tages sagte Ruth zu ihrer Schwiegermutter, ich möchte auf die Felder gehen und dort die Ähren auflesen, die von den Erntearbeitern nicht mitgenommen wurden. Irgendjemand wird es mir sicher erlauben. Ja, antwortete Naomi, geh nur. Auf einem der Felder ging Ruth hinter den Erntearbeitern her und sammelte die Ähren auf, die sie liegen ließen. Sie wusste nicht, dass gerade dieses Feld Boas aus der Sippe Elimelechs gehörte. Als Boas nun von Bethlehem zu seinen Arbeitern aufs Feld kam, begrüßte er sie. Der Herr sei mit euch. Sie antworteten, der Herr segne dich. Boas erkundigte sich beim Mann, der die Arbeiter beaufsichtigte. Zu wem gehört diese junge Frau da? Sie ist eine Moabiterin, die mit Naomi aus Moab zurückgekehrt ist, erwiderte der Mann. Sie hat mich gefragt, ob sie dort, wo deine Männer schon waren, die liegen gebliebenen Ähren auflesen darf. Seit dem frühen Morgen ist sie bereits da und hat sich noch kaum in den Schatten gesetzt. Da sagte Boas zu Ruth, ich mache dir einen Vorschlag. Du brauchst nicht auf ein anderes Feld zum Ährenlesen zu gehen. Bleib hier bei meinen Mägden, die die Garben binden. Sammle immer dort, wo die Arbeiter gerade das Korn abmähen. Ich habe ihnen verboten, dich zu belästigen. Und wenn du Durst hast, dann geh ruhig zu den Krügen dort und trink von dem Wasser, das meine Männer geschöpft haben. Da warf Ruth sich vor ihnen nieder und fragte, womit habe ich das verdient? Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Boas antwortete, man hat mir berichtet, wie du seit dem Tod deines Mannes deiner Schwiegermutter beigestanden hast. Deine Eltern und dein Land hast du verlassen und dich einem Volk angeschlossen, das du vorher nicht gekannt hast. Du bist zum Herrn, dem Gott Israels, gekommen, um bei ihm Schutz und Zuflucht zu finden. Möge er alle deine Taten reich belohnen. Da sagte sie, mein Herr, ich danke dir für deine große Freundlichkeit. Deine Worte geben mir Mut und Hoffnung. Du schenkst mir deine Gunst, obwohl ich doch viel geringer als deine Mägde bin. Als es dann Zeit zum Essen war, rief Boas Ruth zu sich. Komm, hierher und iss etwas Brot, forderte er sie auf. Du kannst es auch in den Weinessig tunken. Ruth setzte sich zu seinen Leuten und Boas reichte ihr geröstete Getreidekörner. So konnte sie sich satt essen und behielt sogar noch etwas übrig. Als sie aufstand, um weiterzuarbeiten, befahl Boas seinen Männern, lasst sie auch dort sammeln, wo die Garben noch nicht weggeräumt sind, und macht ihr deshalb keine Vorwürfe. Zieht immer wieder Ähren aus den Bündeln heraus und lasst sie dort für sie liegen. Kein böses Wort soll sich von euch hören. Bis zum Abend arbeitete Ruth auf dem Feld. Als sie die Ähren ausklopfte, hatte sie etwa 15 Kilogramm Gerste beisammen. Sie brachte das Getreide nach Hause und zeigte es ihrer Schwiegermutter. Dann gab sie ihr die gerösteten Körner, die sie vom Mittagessen übrig behalten hatte. Wo hast du nur so viel sammeln können?", fragte Naomi. "Erzähl mir, wo du gewesen bist. Gott segne den, der so freundlich zu dir war." Ruth berichtete: "Der Mann, der mich auf sein Feld gelassen hat, hieß Boas. Der Herr segne ihn", rief Naomi erfreut. "Er ist ein naher Verwandter von uns und darum nach dem Gesetz verpflichtet, uns zu helfen. Jetzt sehe ich, Gott hat uns nicht unserem Schicksal überlassen. Der Name unserer Männer wird nicht vergessen werden." Ruth erzählte weiter: "Boas hat mir angeboten, immer in der Nähe seiner Arbeiten die Ähren aufzulesen, bis die ganze Ernte eingebracht ist. Es ist gut, wenn du mit seinen Männern hinausgehst", meinte Naomi. "Auf einem anderen Feld würde man dich vielleicht belästigen." So arbeitete Ruth während der ganzen Gersten- und Weizenernte zusammen mit den Mägden Boas. Sie wohnte weiterhin bei ihrer Schwiegermutter.
Danke, Timon, für das Vorlesen von Kapitel 2. Kapitel 1 hatten wir ja das letzte Mal behandelt miteinander und haben angeschaut, wie Gott mit seiner Fürsorge im Leben von Naomi und Ruth am Wirken war. Und dieses Mal schauen wir Kapitel 2 an. Und in Kapitel 2, da benutzt Gott Menschen, im speziellen Boas, um Ruth und Naomi etwas zufallen zu lassen. Und ich lese uns jetzt nochmals den Vers 3. Auf einem der Felder ging Ruth hinter den Erntearbeitern her und sammelte die Ähren auf, die sie liegen ließen. Sie wusste nicht, dass gerade dieses Feld Boas aus der Sippe Elimelechs gehörte. Wenn man das so liest oder so hört, dann klingt das wie Zufall. Ruth ist halt zufällig auf dem Feld von Boas am Sammeln. Und zufällig ist Boas kein Sklaventreiber und hartherziger Mensch, sondern er ist gütig und will sie beschenken und segnen. Und zufällig handelt Boas so wie Jesus, der ein Urenkel von ihm war. Wenn man das so liest, dann hat man das Gefühl, Ruth ist da zufällig an jemanden geraten, der den Charakter von Jesus hatte. Aber das sind etwas viele Zufälle. Das sind zu viele Zufälle. Wenn man die Geschichte bedenkt, dann merkt man, hier geschieht etwas anderes als Zufall. Man merkt, hier will Gott Naomi und Ruth bewusst etwas zufallen lassen. Er wollte sie durch Boas beschenken, er wollte sie durch Boas beschützen, er wollte sie durch Boas segnen. Und so soll uns dieser Bericht aus dem Buch Ruth die Augen öffnen, dass Gott auch in unserem Leben am Wirken ist. Und dass er durch andere Menschen, durch Menschen, die er gebraucht, uns segnen und beschenken möchte. Und der Boas, der ist ein Hinweis auf Jesus, der ja an Weihnachten in Bethlehem geboren wurde, in der Stadt, in der schon Boas und Ruth gelebt haben. Und darum möchten wir uns einstimmen auf Weihnachten, indem wir die Charaktereigenschaften und das Handeln von Boas in Beziehung setzen mit den Charaktereigenschaften von Jesus und wie er in unserem Leben wirkt. Dass er so wie Boas in der Geschichte von Ruth in unserem Leben wirkt. Und das erste, die erste Parallele, die man ziehen kann, ist die, Jesus oder Boas hat Menschen gesehen, wie Jesus Menschen sieht. Das Erstaunliche ist ja, dass Ruth eigentlich eine Frau gewesen wäre, die zum Übersehen war. Sie war fremd, sie war verarmt, sie war bei der Feldarbeit verdreckt und verschmutzt und sie war sozial ausgegrenzt. Und zum Erstaunen von Ruth hat Boas sie trotzdem gesehen, obwohl er ein reicher Bauer war und sie eine mittellose Frau. Und in Vers 10 steht da, dass Ruth selber erstaunt war. Da warf Ruth sich vor ihm nieder und fragte, womit habe ich das verdient? Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Boas hatte Ruth nicht übersehen. Er hatte sie wahrgenommen, ist ihr freundlich begegnet, hat sie begrüßt, hat sich in ihre Situation eingedacht und eingefühlt und hatte ihre Not gesehen. Er hatte sie gesehen und nicht übersehen, weil er ein Mensch mit Herz war. Weil er ein Mensch war, der barmherzig war. Und mit dieser Barmherzigkeit ist er uns ein Hinweis auf Jesus. Denn unser Gott und Jesus Christus ist ein barmherziger Gott. Die Not von uns Menschen ist dem Vater zu Herzen gegangen. Darum hat er uns ja an Weihnachten Jesus geschickt, seinen Sohn geschickt, als Retter der Welt, als Messias, als Erlöser. An Weihnachten ist der Retter der Barmherzigkeit für uns geboren worden. Und weil Jesus barmherzig ist, übersieht er Menschen nicht. Er übersieht keinen von uns. Auch wenn wir uns noch so unscheinbar vorkommen oder in einer Situation sind, in der wir zum Übersehen sind, oder auch wenn uns andere Menschen übersehen, Gott übersieht uns nicht. Er sieht uns und unsere Situation, unsere Nöte, unsere Herausforderung, unsere Vergangenheit, unser Schicksal. Jesus übersieht uns nicht. Und in seiner barmherzigen Art, wie sie schon Boas gelebt hat im Leben von Ruth, sucht er Wege, wie er uns segnen kann. Er schafft Zufälle, um uns zu bewahren. Wer hat schon solche Zufälle erlebt, wo man zufällig bewahrt wurde, keinen Unfall hatte, alles Zufall, aber Gott hat es zufallen lassen. Und er braucht auch in unserem Leben Menschen, um uns zu helfen. Und manchmal sind wir die Menschen, die anderen helfen. Und ich glaube, gerade mit unseren ukrainischen Freunden ist es so. Sie sind ja nicht zufällig zu uns gekommen. Gerade zu uns in diese Situation. Gott hat sie mit uns in Verbindung gebracht. Und wir sind die Menschen, durch die Gott ihnen etwas zufallen lassen möchte. Gott möchte uns gebrauchen. In seiner Barmherzigkeit schafft er sogenannte Zufälle für gewisse Menschen, um Menschen durch andere zu segnen und ihnen zu helfen. Und darauf weist die Geschichte von Boas hin. Und da ist auch eine Verbindung zwischen Boas und Jesus. Und es gibt noch eine zweite. Boas ist gütig wie Jesus. Nachdem Boas erkannt hat, in welcher Situation Ruth war, hat er sofort einen Weg gesucht, wie er sie segnen kann und wie er ihr helfen kann. Er lässt sie im Schutz von seinen Mitarbeitern sammeln, weil als alleinstehende Frau war das eine gefährliche Sache. Aber er lässt sie bei seinen Mitarbeitern sammeln. Er lässt sie vom Wasser trinken, das eigentlich da war für seine Mitarbeiter. Und er lässt sie überall dort Ähren sammeln, wo es am meisten zu finden gibt. Ich lese euch Vers 8 bis 9. Da sagte Boas zu Ruth: Ich mache dir einen Vorschlag. Du brauchst nicht auf ein anderes Feld zum Ährenlesen zu gehen. Bleib hier bei meinen Mägden, die die Garben binden. Sammle immer dort, wo die Arbeiter gerade das Korn abmähen. Also sie konnte dort sammeln, wo es am meisten zu holen gab. Am besten Platz, den hat er für sie ausgesucht. Er tat alles, um es Ruth so einfach wie möglich zu machen, um so viel wie möglich aufzusammeln. Er fädelt es so ein, dass sie am meisten sammeln kann. Und bei dem allem möchte er sie nicht beschämen. Er macht das ein bisschen versteckt. Und das sieht man in Vers 16 und 17. Da sagt er zu den Arbeitern, zu den Erntenarbeitern: Zieht immer wieder Ähren aus den Bündeln heraus und lasst sie dort für sie liegen. Kein böses Wort soll sie von euch hören. Bis zum Abend arbeitete Ruth auf dem Feld. Als sie die Ähren ausklopfte, hatte sie etwa 15 Kilogramm Gerste beisammen. Also die Arbeiter sollten immer wieder Ähren herauszupfen, weil sonst zu wenig einfach rausgefallen wären. Die haben das manipuliert. Und Ruth konnte da an einem Tag so viel sammeln, wie man eigentlich in 2 Wochen aufsammeln hätte können. Also sie hat eine Riesenmenge zusammengesammelt. Und da hat Boas sie mit einer unglaublichen Großzügigkeit behandelt. Wenn man sich vorstellt, wir haben ja letztes Mal gelesen, dass sie eine Hungersnot geherrscht hatte. Also sie kamen aus einer Zeit der Not. Und trotzdem hat Boas das so eingefädelt, dass sie möglichst viel ernten kann und hat sie in einer riesigen Großzügigkeit beschenkt. Und ich glaube, da spiegelt sich auch Gottes Wesen in diesem Zug von Boas. Jesus ist großzügig und möchte uns beschenken und hat immer wieder Ausschau nach Wegen, wie er uns beschenken kann, ohne uns zu beschämen. Und darauf weist uns Boas mit seinem Verhalten hin. Und das Dritte ist, Boas ist demütig wie Jesus. Es ist ja so, man spürt ja eine gewisse Freude von Boas in dieser Geschichte, wie er Ruth etwas schenken kann und wie er ihr helfen kann und wie er sogar übermäßig ihr helfen kann und sie segnen kann. Und am Ende ist es noch so, dass er sie persönlich bedient. Und das lesen wir in Vers 14. Als es Zeit zum Essen war, rief Boas Ruth zu sich. Komm hierher und iss etwas Brot, forderte er sie auf. Du kannst es auch in den Weinessig tunken. Ruth setzte sich zu seinen Leuten und Boas reichte ihr geröstete Getreidekörner. Also Boas hatte sie nicht nur eingeladen mit seinen Arbeitern, um mit ihm zu essen, was schon unüblich war. Er bediente sie sogar noch am Tisch. Und damit stellt er eigentlich alles auf den Kopf. Denn Ruth war ja eine Frau, die war auf der untersten Treppe der sozialen Leiter. Sie war arm und mittellos. Sie musste sich ernähren von dem, was auf dem Feld so irgendwie abfiel. Und es war so, dass sie eine Moabiterin war. Und sie war eigentlich in Bethlehem, in Israel, im besten Fall geduldet. Auf jeden Fall nicht unbedingt gern gesehen. Und das Dienen am Tisch war alle dazumal eine Sache der Frauen und überhaupt sicher nicht der Männer. Also Boas stellt die soziale Hierarchie völlig auf den Kopf. Als angesehener, reicher Bauer bedient er eine verarmte Frau aus einem verfeindeten Volk. Es ist alles auf den Kopf gestellt, wie Boas reagiert und handelt. Und so ist es auch in der Beziehung von Jesus zu uns. Und das wird ja auch an Weihnachten so deutlich sichtbar, dass Der Herrscher des Kosmos, der die Milliarden, Abermilliarden von Sternen geschaffen hat, den Himmel verlassen hat und auf die Erde gekommen ist. Dass der Schöpfer des Universums eines seiner Geschöpfe geworden ist, die himmlische Pracht hinter sich gelassen hat und in einer Krippe geboren wurde. Und das hat ja Jesus getan. Diese Umkehr der Hierarchie, um uns zu dienen. Und der Dienst hat begonnen an Weihnachten im Jahre Null. Und Boas und sein Verhalten, der ist uns ein Hinweis auf das, was an Weihnachten geschehen ist. Und jetzt gehen wir ein Kapitel weiter. Und in diesem Kapitel sehen wir, dass Boas so edel gehandelt hat wie Jesus. Und jetzt möchte ich dich noch einmal bitten, Timon.
Ruth, Kapitel 3. Eines Tages sagte Naomi zu Ruth: Ich möchte dir helfen, einen Mann und ein neues Zuhause zu finden. Du hast doch mit Boas Mägden zusammengearbeitet. Er ist ja unser Verwandter. Nun hör gut zu. Heute Abend ist er auf seiner Tenne und trennt die Spreu von der Gerste. Nimm ein Bad, verwende duftende Salben, zieh dein schönstes Kleid an und geh dorthin. Pass auf, dass er dich nicht entdeckt, bevor er gegessen und getrunken hat. Merk dir genau die Stelle, wo er sich hinlegt. Wenn er dann eingeschlafen ist, schlüpf am Fußende unter seine Decke. Alles Weitere wird er dir schon sagen. Gut, erwiderte Ruth, ich will deinen Rat befolgen. Sie bereitete alles so vor, wie ihre Schwiegermutter es ihr vorgeschlagen hatte, und ging zur Tenne. Als Boas gegessen und getrunken hatte, legte er sich zufrieden am Rande eines Getreidehaufens schlafen. Ruth schlich leise zu ihm und schlüpfte am Fußende seines Lagers unter die Decke. Um Mitternacht fuhr Boas aus dem Schlaf hoch. Er beugte sich vor und entdeckte eine Frau, die zu seinen Füßen lag. »Wer bist du?«, fragte er. »Ich bin Ruth«, antwortete sie. »Ich habe eine Bitte. Als naher Verwandter von mir bist du dafür verantwortlich, dass ich keine Not leide. Bereite dein Gewand über mich aus, als Zeichen dafür, dass du mich heiraten wirst.« »Der Herr segne dich«, rief Boas. »Jetzt zeigst du noch viel mehr als bisher, wie sehr dir die Familie deiner Schwiegermutter am Herzen liegt. Du bist nicht den jungen Männern nachgelaufen, obwohl du sicher auch einen Wohlhabenden hättest finden können. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich werde deine Bitte erfüllen. Jeder in Bethlehem weiß, dass du eine ehrbare junge Frau bist. Du hast recht, ich bin ein naher Verwandter von euch und habe die Pflicht, für dich zu sorgen. Aber es gibt einen Mann, der noch näher mit dir verwandt ist. Bleib heute Nacht hier. Morgen soll sich der Mann entscheiden, ob er sich deiner annehmen will. Wenn nicht, werde ich es tun. Das schwöre ich, so wahr der Herr lebt. Du kannst bis zum Morgen hier bleiben. Ruth schlief die Nacht über am Fußende seines Lagers. Doch bevor es so hell wurde, dass andere sie hätten erkennen können, stand sie auf. Denn Boas hatte gesagt, niemand darf erfahren, dass eine Frau bei mir war. Bevor Ruth die Tenne verließ, forderte Boas sie auf: Nimm dein Umschlagtuch ab und halte es auf. Er schüttete gut 15 Kilogramm Gerste hinein, lud ihr das Bündel auf die Schulter und ging dann zurück in die Stadt. Als Ruth zu Hause ankam, fragte Naomi sie: Wie ist es dir ergangen, meine Tochter? Ruth berichtete, was Boas ihr geantwortet hatte. Und diesen halben Zehntner Gerste hat er mir geschenkt, erzählte sie weiter. Er sagte, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter zurückkehren. Naomi machte ihr Mut. Warte jetzt einfach ab, wie es sich entwickelt. Dieser Mann wird nicht eher ruhen, bis er alles zu Ende gebracht hat. Ganz sicher wird es noch heute geschehen.
Ja, das ist die Geschichte, wie zwei Menschen zusammengefunden haben. Ich weiß nicht, lieber Rutz, war das bei euch auch so? Hättet ihr das auch so gemacht? Nicht ganz, ja. Bin ich froh, dass es nicht ganz so war. Denn wenn man die Geschichte so hört, dann fragt man sich, ja, war das wirklich ein guter Ratschlag von Naomi? Sollte man immer auf seine Schwiegermutter hören? Ist die Art, wie die Beziehung entstanden ist oder entstehen sollte, die Art, wie man das angehen sollte? Ist unter der Bettdecke der richtige Ort, jemanden einen Heiratsantrag zu machen, den man eigentlich gar nicht kennt? Also ich würde sagen, gefühlsmäßig eher nicht. Also das ist eher ein spezieller Bericht. Aber man muss sich natürlich fragen, was hätte denn Ruth tatsächlich für Möglichkeiten gehabt, einen Mann zu finden und damit überhaupt wieder ihr Überleben zu sichern und natürlich auch das von Naomi. Was hätte sie machen können? Normalerweise war es die Aufgabe des Vaters, einen Mann für die Tochter zu finden. Aber sie war ja auf sich gestellt und hatte niemanden. Sie musste selbst irgendwie einen Mann suchen und damit wieder eine Sicherheit im Leben haben. Und sie war dabei unter Druck. Da war nicht einfach so, dass man hätte können sagen, ja, das spielt keine Rolle dieses Jahr, nächstes Jahr oder so. Denn die ganze Sache mit der Ernte, die war fortgeschritten. Und wenn sie nicht mehr Ähren aufsammeln konnte, hatte sie kein Einkommen mehr. Und sie kannte ja sonst niemanden. Es hat sich auch niemand um sie gekümmert. Sie war mittellos und als Braut eigentlich völlig unattraktiv. Und sie lebte ja als Ausländerin unter einem Volk, das verfeindet war. Und so war das ziemlich schwierig, wieder zu einer Beziehung zu kommen. Und es war völlig unüblich, dass man das selbst in die Hand nahm. Also es blieb ihr eigentlich gar nicht viel anderes übrig, als den Ratschlag von Naomi anzunehmen und das so zu machen, wie sie gesagt hatte. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass man sich dieses Verhalten und dieses Vorgehen zum Vorbild nehmen sollte. Das würde ich eher nicht tun. Aber das Verhalten von Boas ist bemerkenswert. Und Boas, sein Verhalten, das kann uns ein Vorbild sein. Weil ihr müsst euch einmal die Situation vorstellen. Die Dorfbevölkerung, die hatte nach der Ernte ein ausgiebiges Fest gefeiert. Boas hatte gut gegessen und hatte gut getrunken. Die erste Runde Schlaf hatte er hinter sich. Und jetzt war da plötzlich, als er aufwachte, eine Frau bei ihm im Bett. Und die Frau machte ihm einen Heiratsantrag, einen zweideutigen. Also die Situation, in der er sich befunden hatte, er als reicher, angesehener Mann mit einer mittellosen Frau am Rande, das war eine Situation, die er mit Leichtigkeit ausnützen hätte können. Das war ein günstiger Augenblick. Alle waren in den tiefen Schlaf gefallen, alle waren weggedämmert und Ruth, die hatte sich ihm ja angeboten. Also die Situation, die wäre ideal gewesen, um die auszunützen. Und Boas tat das nicht. Er macht gerade das Gegenteil. Er segnet sie und dann ist er besorgt um ihren guten Ruf. Er schützt sie in dem, dass sie bei ihm bleiben kann und nicht hinaus auf die Gasse muss in der Nacht. Und am Morgen füllt er ihr die Kleider noch und die Taschen mit Getreide, damit sie nicht ohne etwas zu ihrer Schwiegermutter zurück muss. Und am Ende verspricht er, sie zu heiraten, wenn der andere Mann, der eigentlich in der Pflicht stand, das nicht tun würde. Und in dem sieht man ja einen edlen Charakter von Boas. Einen edlen, gütigen Charakter. Und mit diesem Charakter ist er ein Hinweis auf Jesus. Weil Jesus ist ja noch viel edler und gütiger als die Person von Boas es war. Jesus ist die gütigste und edelste Person, die es gibt. Und er erzwingt ja auch keine Beziehungen. Er drängt sich keinem Menschen auf. Er lässt uns bestimmen, wie viel Nähe das wir zulassen, wie sehr, dass wir unser Herz öffnen und ihn in unser Leben einladen. Gott erzwingt unsere Liebe nicht. Er wird mit Güte und Barmherzigkeit und mit Sanftmut und mit einer aufopfernden, dienenden Liebe. Aber er erzwingt unsere Liebe nicht. Und Boas war auch so. Ein gütiges, edles Wesen. Als Hinweis auf Jesus, der geboren wurde in Bethlehem. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Höhepunkt. Und das ist, dass Boas Ruth zur Frau nahm, wie Jesus uns als seine Braut annimmt. Und das hören wir jetzt in der letzten Lesung mit ein paar Versen aus Kapitel 4.
Boas ging zum Versammlungsplatz am Stadttor und setzte sich dorthin. Da kam jener Verwandte vorbei, von dem Ruth erzählt hatte. Boas sprach ihn an. Komm doch herüber und setz dich. Als der Mann Platz genommen hatte, rief Boas 10 Männer aus dem ältesten Rat von Bethlehem und bat sie, setzt euch zu uns. Dann sagte er zu seinem Verwandten, Nomi, die aus dem Land der Moabiter zurückgekehrt ist, will das Grundstück Elimelechs verkaufen, der ja zu unserer Sippe gehört hat. Nun schlage ich dir vor, kauf du das Grundstück. Die Ältesten von Bethlehem und die anderen Versammelten hier sollen Zeugen sein. Sag uns, ob du es erwerben willst, damit es im Besitz unserer Sippe bleibt. Du hast das Vorkaufsrecht, weil du der nächste Verwandte bist. Ich komme erst nach dir. Der Mann antwortete, gut, ich will es tun. Boas aber erwiderte, wenn du von Nomi das Grundstück erwirbst, musst du auch die Moabiterin Ruth heiraten und einen Sohn zeugen, der als Nachkommen ihres verstorbenen Mannes gilt. Er wird eines Tages das Feld erben und so bleibt es im Besitz dieser Familie. Wenn das so ist, meinte der andere, trete ich mein Recht auf das Grundstück an dich ab. Ich würde ja nur etwas kaufen, was später nicht mehr meiner Familie gehört. Nimm du es. Wer zu dieser Zeit in Israel sein Besitzrecht einem anderen übertrug oder einen Tauschhandel abschloss, zog als Zeichen dafür seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Damit war der Handel rechtsgültig. Als nun Ruths nächster Verwandter Boas das Grundstück überlassen wollte, zog er seinen Schuh aus und gab ihn Boas. Der wandte sich an die Ältesten von Bethlehem und an die übrigen Versammelten. Ihr seid heute meine Zeugen, dass ich von Nomi alles erworben habe, was ihrem Mann Elimelech und seinen Söhnen Kilion und Machlon gehörte. Damit habe ich auch die Verpflichtung übernommen, Machlons Witwe, die Moabiterin Ruth, zu heiraten und einen Sohn zu zeugen, der als Nachkomme Machlons gilt. So wird der alte Erbesitz in der Familie des Verstorbenen bleiben. Sein Name soll in unserer Sippe und bei den Einwohnern von Bethlehem niemals vergessen werden. Dafür seid ihr Zeugen.
Danke, Simon. In Kapitel 3 hatte Boas ja bei dieser bisschen zwielichtigen Szene Ruth versprochen, sich darum zu kümmern und versuchen, sie zu heiraten. Und dieses Versprechen, das löst er jetzt ein. Und er erinnert den nächsten Verwandten an eine Regelung, die damals in Israel üblich war. Wenn eine Witwe kinderlos war, dann war es üblich, dass ein naher Verwandter, im Normalfall der Bruder des Mannes, die Frau heiratete, das Land kaufte der Familie und mit ihr wieder einen Nachkommen hatte, der dann das Land wiederum erbte und so blieb das Land im Besitz dieses Familienzweiges. Daran erinnert Boas den Mann, der sich überhaupt nicht um Naomi und um Ruth gekümmert hatte, obwohl er eigentlich der nächste Verwandte gewesen war. Und weil ihm das Schicksal so völlig egal war von Ruth und Naomi, wird er in dieser Geschichte mit einem hebräischen Wort genannt, das Herr so und so heißt. Also die hebräische Bibel, die hat da manchmal ganz lustige und markante Bezeichnungen. Herr so und so, das ist natürlich eine abfällige Bemerkung für jemand. Und dieser Herr so und so, der fand natürlich den Gedanken, zu Land zu kommen, ganz verlockend. Er hatte das Vorkaufsrecht zu günstigen Konditionen. Und das bedeutete natürlich ein Zugewinn, weil Land war von existenzieller Bedeutung. Man lebte ja von dem, was das Land hergab. Das Land zu besitzen, das sicherte die Zukunft einer Familie. Es war Ausdruck, dass man Heimat hatte, eine Existenzberechtigung. Und es wurde ja auch von Generation zu Generation weitergegeben. Und es verhinderte damit, dass eine Familie verarmte. Also das Land von Ruth und Naomi zu übernehmen, das war sehr verlockend. Das wollte der Mann. Aber er wollte Ruth nicht heiraten. Weil wenn sie nachher Nachkommen hätten, dann würde das Land an dieses Kind gehen und würde nicht in seiner Sippe bleiben. Darum war er nicht bereit, Ruth zu heiraten. Aber bei Boas war das anders. Boas war bereit, Ruth zu heiraten. Er war bereit, sich das etwas kosten zu lassen. Weil er wollte sich nicht einfach am Land von Ruth und Naomi bereichern, sondern Ruth und Naomi waren ihm ein Anliegen. Er wollte Ruth heiraten. Und indem, dass er Ruth heiraten wollte, war er bereit, alles auszubügeln, was im Leben von Ruth und Naomi falsch gelaufen war. Er war bereit, das wieder aufzufangen und wieder ins Lot zu bringen. Er war bereit, für Naomi zu sorgen. Er würde ja nicht einfach nur Ruth heiraten, sondern Naomi dazu, als Schwiegermutter. Naomi, die alles verloren hatte, weil ihr Mann die falschen Entscheide getroffen hatte und in ein Land gegangen war, in dem es niemanden gab, der seinen Glauben teilte und Gott abwesend war. Er war bereit, Ruth zu heiraten und ihr damit Schutz und eine Zukunft zu garantieren. Er war bereit, auch Nachkommen zu haben mit ihr und damit der Name von Elimelech, dem wenig ruhmreichen Mann von Naomi, dass dieser Name nicht aussterben würde. Boas war bereit, alles auszubügeln und Ruth zu heiraten. Und damit ist er ein Hinweis auf Jesus. Ist er ein Hinweis auf das Verhalten von Gott? Denn Gott nennt sein Volk im Alten Testament an verschiedenen Stellen als sein Eheweib, als seine Frau. Und im Neuen Testament bezeichnet Jesus die Gemeinde als Braut. Und Jesus bezeichnet sich selbst in einem Gleichnis als Bräutigam. Und Jesus ist wie Boas, der gütige und edle und sanftmütige Bräutigam, der alles tut für seine Braut. Der bereit ist, wie wir an Weihnachten sehen, die Herrlichkeit des Himmels zu verlassen. Die Privilegien als Gottes Sohn aufzugeben. Als hilfloses Kind in einer Krippe zur Welt zu kommen. Als mittelloser Zimmermann umherzuziehen, um von Gottes Liebe zu erzählen. Und als Liebesbeweis dann am Kreuz für uns Menschen zu sterben, damit er alles ausräumen kann, was seine Braut uns von ihm, dem Bräutigam, trennt. Jesus ist der wunderbare Bräutigam für uns, der Boas für Ruth war. Und an Weihnachten ist dieser Bräutigam in die Welt gekommen. Und bei seiner Wiederkunft, wenn er wiederkommt, dann wird er seine Braut zu sich nehmen. Und bis zu diesem Tag ist er in unserem Leben am Wirken. Bis zu diesem Tag ist er in der Art, wie Boas im Leben von Ruth am Wirken war, in unserem Leben am Wirken. Und dieses Wirken, das berührt mein Herz. Und dieses Wirken von Gott, dieses fürsorgliche Wirken, das ist mir eine Sicherheit, ein Beweis, dass es Gott gibt. Manchmal überlegt man sich ja, gibt es Gott wirklich? Und wenn man in die Welt hinausschaut und all die Entwicklungen sieht, dann ist man vielleicht ab und zu verunsichert. Ihr vielleicht nicht, aber ich schon. Ab und zu zweifelt man, gibt es Gott? Aber wenn ich Gottes Fürsorge in meinem eigenen Leben bedenke, dann ist es mir einen Beweis, ist es mir ein Beweis, dass es Gott gibt und dass er auch in meinem Leben mit seiner Fürsorge am Wirken ist. Und das habe ich erlebt, dass Gott Menschen gebraucht, um seine Fürsorge zu zeigen. Es gibt so Netzwerke von Menschen, wo Gott Menschen gebraucht, um einem zu segnen und zu helfen, einem zu tragen. Und interessanterweise gibt es hier so eine Verknüpfung zu so einem Netzwerk. Das ist mir jetzt so in der letzten Zeit aufgefallen, dass es so eine Verknüpfung gibt. Im Moment lebe ich nicht so in einer Phase, dass es mir wie Ruth geht. Aber ich habe schon in meinem Leben Momente gehabt, da war ich in der Situation von Ruth und meine Angehörigen. Und da gab es Menschen, die haben uns getragen. Und es gibt hier Verbindungen zu diesen Personen. Elisabeth Brandenberger ist hier. Und sie ist eine Tante von zwei Mädchen, die mit mir in der Schule waren. Und diese Mädchen und andere in der Schule, die Jesus kannten, haben mich überhaupt wieder zu Gott zurückgeführt. Haben ermöglicht, dass ich Jesus gefunden habe. Eine Verbindung. Dann Moses sind verwandt zu der Gemeinde in Bratteln. Der Timon Aschlimann ist auch verwandt zu solchen Personen aus dieser Gemeinde. Und ich habe ja das letzte Mal gesagt, dass diese Gemeinde so wie eine zweite Familie war und mir geholfen hat, erste Schritte im Glauben zu gehen und da auch dran zu bleiben. Und interessanterweise ist auch Fritz Neukomm, bei ihm gibt es auch so eine Verknüpfung, weil seine Schwiegertochter, sie kommt ja von Bratteln und ich bin mit ihrem Bruder in den Kindergarten gegangen. Mein Vater hatte bei der Schwiegertochter von Fritz, war er Hufschmied, war er angestellt. Und es war so, hat sie mir jetzt bei der Beerdigung erzählt, dass nach der Schule, weil ja meine Mutter krank war und froh war, wenn ich ein bisschen nicht zu Hause war ab und zu, konnte ich nach der Schule bei ihnen Hausaufgaben machen. Oder nach dem Kindergarten war ich bei ihnen noch zum bisschen Dasein, damit meine Mutter entlastet war. Es ist so wie ein Netzwerk von Personen. Und das zeigt, Gott hat diese Menschen gebraucht, um mit seiner Fürsorge in meinem Leben zu wirken. Und ich glaube, es gibt auch in eurem Leben solche Netzwerke von Personen, Menschen, die Gott euch über den Weg schickt, die in eurem Leben lange präsent sind, durch die er euch segnet, durch die er euch trägt, in denen er seine Liebe euch spüren lässt. Und das ist mir ein starker Hinweis. Ein starker Hinweis, dass es Jesus gibt und dass er am Wirken ist. Mit der Art, wie Boas in der Geschichte von Ruth, wirkt er in meinem und in deinem Leben. Und ich glaube, das ist Grund zur Dankbarkeit. sich zu freuen, dass Gott da ist, dass man nicht alleine ist, dass er an unserer Seite ist, dass er Mittel und Wege sucht, um uns zu beschenken, uns zu segnen und dabei darauf achtet, uns nicht zu beschämen. Und in dieser Dankbarkeit möchten wir jetzt in eine Zeit des Lobpreises einsteigen und miteinander Jesus feiern und einfach in Form von Gesang unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Ich bete noch, bevor wir in diese Zeit einsteigen. Ja, Jesus, ich danke dir für deine Fürsorge und Güte. Ich danke dir für den Bericht von Boas und von der Ruth und von der Naomi, wo wir einfach sehen können, wie du im Leben von ihnen gewirkt hast, in Bethlehem an dazumal und wie du in der heutigen Zeit noch wirkst in unserem Leben. Und ich bitte dich, dass wir ein Auge dafür bekommen, wo das der Fall ist und dass das eine Stärkung sein für unseren Glauben und dass wir uns freuen können. Und wir wollen jetzt einsteigen und dich anbeten, Jesus, und uns freuen an deiner Güte und an deinem edlen Wesen. Amen.